nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de am Freitag. Malte Asmus begrüßt euch in der Sendung und begrüßt, bevor wir anfangen, erstmal unsere Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Ja, zwei Experten, zwei Turniere auf 5 Plätzen auf 3 Touren. Also ganz viele Zahlen, über die wir heute sprechen müssen hier bei Nur Golf. Und wir fangen natürlich auf der PGA Tour an. Da wird nämlich ein Turnier ausgetragen, gleich auf 3 Kursen. Das AT&T Pebble Beach Pro-Am wird in dieser Woche stattfinden oder findet statt auf den Kursen Pebble Beach auf Spyglass Hill und Monterey Peninsula, also 3 Kurse, die erstmal auf den ersten 3 Runden gespielt werden, bevor dann der Cut gezogen wird. Und nach der ersten Runde, da führen Scott Langley und Brian Gay mit -7 vor Phil Mickelson, der liegt bei -6 und der hat so richtig mal abgeliefert bei diesem Turnier. Er hat zusammen mit den beiden anderen seine erste Runde auf Monterey Peninsula gespielt, Desiree, und Phil Mickelson, auch wenn er nicht ganz an das rankam, was Brian Gay und Scott Langley gemacht haben, er hat was ganz Besonderes gemacht, er hat nämlich alle Fairways getroffen.
Das ist in seinem Fall tatsächlich offensichtlich bemerkenswert, weil er sogar also ein Video gedreht hat und gepostet hat dann auf Twitter mit seinem Caddy zusammen und war total begeistert und gesagt, Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich heute gemacht habe. Ich habe alle Fairways getroffen. Das habe ich noch nie und bla. Und also hat es dann auch rausgestellt als eine unfassbare Aktion. Ich könnte mir vorstellen, dass es Spieler gibt, die sowas öfter machen, die da mal ganz kurz irgendwie mit die Augenbraue hochgezogen haben und sich gedacht haben, ja und?
Zumal auch der Statistiker natürlich die Augenbraue ein bisschen hochzieht, denn er hat es tatsächlich in seiner Karriere schon mal geschafft. 7 Mal sogar insgesamt. Allerdings, das letzte Mal ist schon ein bisschen länger her. Da kann er sich in seinem Alter vielleicht auch gar nicht mehr dran erinnern. Das ist nämlich 21 Jahre her, damals bei der Farmers Insurance auf der 3. Runde. Ich erinnere mich natürlich noch, als wäre es gestern gewesen.
Ja, natürlich, natürlich. das ist tatsächlich schon ein paar Tage her. Er hat das auch relativierend dann später irgendwann mal dann gesagt, ja, vielleicht gab es das auch schon mal, aber ich kann mich halt nicht dran erinnern. Ist ja auch im Prinzip relativ wurscht nach einer ersten Runde. Wichtig ist, dass er sich da eben in Contention gebracht hat, dass er da jetzt auch eben einen offensichtlich guten Boost für sein Selbstbewusstsein mitnimmt. Und dass er natürlich dort diese Plätze spielen kann, als mehrfacher Turniersieger dieses Turniers. Das wissen wir alle. Es ist jetzt nur einfach wichtig für ihn, dass er nach dem verpassten Cut jetzt in Phoenix da mal wieder angreifen kann und sich da sehr, sehr gut positioniert hat. Mhm. Und wir haben ja hier sowieso die Situation, dass wir durch diese 3 verschiedenen Plätze, die gespielt werden, den Cut ja erst nach dem Samstag haben. Also es ist ja alles, du hast ja schon die Zahlen vorhin genannt, aber die Besonderheiten sind ja, gehen ja über die Zahlen weit hinaus. Im Fall der PGA Tour hier haben wir ja das Pro-Am, was ja schon im Titel verankert ist, also nicht das Pro-Am, was vor dem eigentlichen Turnier stattfindet, sondern es sind wirklich, es geht komplett in Pro-Am-Paarungen durch und entsprechend haben wir natürlich auch ein riesiges Teilnehmerfeld, weil wir das normale Feld plus die ganzen Amateure haben, die natürlich alle ja, ich würde mal sagen, nicht unvermögende und durchaus auch kompetente Golfer sind. Jo. Das musst du dir nämlich leisten können, da aufziehen zu dürfen. Oder du musst halt echt berühmt sein. Bill Murray natürlich jetzt also einer der, die da einem sofort einfallen, auch weil er natürlich immer optisch was hermacht mit seinen bunten Golfklamotten. Aber dadurch haben wir eben, die spielen also über 3 Tage die verschiedenen Plätze und das ist praktisch dann natürlich auch immer nochmal eine Besonderheit, wenn du nicht ganz normal im Turnierflight mit den Professionals auftießt, sondern wenn du dann deinen Amateur dabei hast. Das kann helfen, das kann manchmal auch ein bisschen stören. Das ist unterschiedlich. Generell schauen die natürlich, dass die ihr Spiel durchbringen, also die Pros jetzt. Und gibt aber natürlich eine ganz andere Atmosphäre und das ist das Schöne an diesem Turnier, dass du dann mal Amateure hast, die dann was sehr, sehr Gutes machen und sich da halt wahnsinnig drüber freuen, die dann natürlich auch das Feedback von den Pros bekommen, so von wegen, hey, das war jetzt aber richtig gut. Und insofern ist es so vom Ambiente her natürlich was anderes als ein normales Turnier. Ist ja aber wirklich jetzt schon oft gespielt worden in diesem Format und ich glaube, da freuen sich die Spieler drauf sowieso, weil wir mit Pebble Beach natürlich jetzt nicht nur den Platz des AT&T Pebble Beach haben, sondern weil wir damit ja eine Generalprobe haben für die US Open.
Ganz genau. Die werden ja in diesem Jahr genau dort ausgetragen. Das ist dann ja schon mal so eine kleine Standortbestimmung. Wenn wir aber mal die 3 Kurse uns nochmal angucken und auf das Leaderboard gucken, dann sehen wir, von den ersten 8 sind 6 dann aktuell vorne im Leaderboard, die erste Runde auf Monterey Peninsula gespielt haben. Also kann man sagen, ist auch der einfachere der drei Kurse?
Ja, würde man wahrscheinlich so sagen. Bei allen drei Kursen ist es so, dass du grundsätzlich niedrig scoren kannst, aber unter Umständen eben nicht mehr, wenn das Wetter nicht mitspielt. Und das ist dann tatsächlich so, dass wir jetzt für den zweiten Tag eben auch eine schlechte Wettervorhersage haben. Und da wird es dann interessant zu sehen sein, wie die Spieler auf den verschiedenen Plätzen mit umgehen. Auch das schlechte Wetter beeinträchtigt die Plätze unterschiedlich letztendlich, weil du natürlich, man würde jetzt dann vielleicht denken, gut, okay, Pebble Beach ist vielleicht dann noch gar nicht so der offensichtlichste vom Wetter angefasste Platz, aber der hat natürlich auch die Löcher, die an der Küste entlang gehen. Das wird schwierig. Monterey Peninsula ist ja prinzipiell etwas weiter vom Tee aus. Da hast du jetzt ein bisschen mehr Spielraum insgesamt. Der ist aber im Wind und Wetter dann auch unangenehm. Also ich würde sagen, Wetter ist tatsächlich auf allen drei Kursen dann ein Faktor und wird die Scores entsprechend dann verschlechtern. Aber grundsätzlich jetzt, dass wenn man die drei Courses vergleicht, würde ich sagen, ist Monterey auf jeden Fall noch der etwas einfachere zu spielen.
Aber da muss man dann natürlich trotzdem erstmal vorlegen und dann auch niedrige Scores machen, wie es Brian Gay, Scott Langley oder auch Phil Mickelson letztlich geschafft haben. Und Phil Mickelson, das können wir aus der Statistik dann auch nochmal ablesen, immer wenn er eine 65 oder besser zum Start ins AT&T Pebble Beach gespielt hat, dann hat er am Ende das Turnier auch gewonnen. 1998, 2005 und 2007. 1998 und 2007 jeweils mit einer 65 und 2005, da hat er zum Start sogar eine 62 gespielt. Also könnte sein 14. Turniersieg in Kalifornien werden und damit würde er mit Tiger Woods gleichziehen, der aktuell der König in Kalifornien ist. Er hat nämlich auch 14 Turniersiege bisher gewonnen. Diese Statistik, die wird seit 1983 geführt, also das ist dann eher der neueren Geschichte, der neue König von Kalifornien. Mal gucken, ob es dazu kommt. Wenn wir auf die beiden anderen da oben an der Spitze nochmal gucken, Brian Gay zum Beispiel, der liegt da und hat ja wirklich mit seiner 64 eine starke Runde gespielt. Und der gute Mann Scott Langley, der hinter ihm kommt, der musste sich ja seine Spielberechtigung für die PGA Tour letztes Jahr erstmal über die Web.com Tour zurückholen. Also der hat im letzten Jahr eine kleine Ochsentour hinter sich gehabt, um dann zurück in Form und zurück auf die PGA Tour zu kommen. Apropos in Form kommen, die Serie Jordan Spieth, über den können wir nochmal sprechen, liegt aktuell auf dem geteilten 9. Platz zusammen unter anderem mit Dustin Johnson, also durchaus illustre Gesellschaft da. Jordan Spieth, für den zeigt die Kurve offensichtlich nach seiner 66 zum Start auf Monterey Peninsula auch wieder in die richtige Richtung aus seiner Sicht.
Ja, es ist auch durchaus an der Zeit. Bei Jordan Spieth ist es so, der hat wirklich auch vor allen Dingen im kurzen Spiel da echt ziemlich Magic gezeigt. Hat eine sehr, sehr gute Runde gespielt, hatte zwar auf den Frontline zwei Bogies auf der 4 und auf der 9. Da dem gegenüber standen aber zwei Birdies, also er kam letztendlich even par auf die Back 9 und auf den Back 9 hat er dann 5 Birdies spielen können, dadurch kamen dann diese minus 5 zustande und der hat dann wirklich, also ich habe einen Chip in gesehen von außerhalb des Grüns logischerweise, in einer wirklich gar nicht so einfachen Position, da hat er unglaublichen Touch bewiesen und er selbst muss ja auch sich dauernd quasi verteidigen, dass er nicht die Ergebnisse liefert, die er schon mal geliefert hat in seinen besten Zeiten. Und er hat da was gesagt, also das ist ein totaler, eigentlich ist ein totaler Allgemeinplatz, aber es illustriert trotzdem, wie du als Golfspieler natürlich auch vor dir selbst und auch vor allen Dingen vor der Presse natürlich umgehen musst mit so einem Leistungstief. Er sagt, I feel like my game's trending in the right direction. Da hat er ja jetzt durchaus nichts Falsches gesagt nach dieser ersten Runde. Sometimes that means results are coming soon. Sometimes it means they are coming later, but they are coming. Und das ist genau das, wo er sich natürlich dran festhalten muss und was mental für andere Spieler in seiner Situation auch gilt. Du weißt, dass du auf einem guten Weg bist. Es klickt einfach noch nicht. Die Turniere sind dann nicht durchgängig alle 4 Runden gut. Aber du weißt, es wird irgendwann kommen, dieses Wissen in Anführungszeichen oder diesen Glauben an dich, das ist es ja viel mehr, das musst du dir halt bewahren und Jordan Spieth ist da Profi genug, um das so zu sehen und es ist jetzt zumindest so, dass er da wirklich jetzt auf der Monterey Peninsula einen guten Tag gezeigt hat, wird es bei ihm auch interessant, wie kommt er am zweiten Tag mit den Bedingungen zurecht. Aber Jordan Spieth natürlich auch schon gewonnen in Pebble Beach, ist für mich tatsächlich jetzt, wenn er die Form einigermaßen halten kann, schon einer, den man da in den Top Ten finden sollte.
Genau, werden wir natürlich im Blick behalten, euch am Montag dann hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de aufklären, was ja auch klar ist bei so einem Turnier, wenn man schon öfter dabei war, dann hat man eine gewisse Platzkenntnis und die braucht man natürlich auch auf diesen Kursen, um sich da ganz gut zurechtzufinden, gerade wenn dann auch am Wochenende die Bedingungen tatsächlich etwas schlechter werden sollen. Platzkenntnis, das war auch was ja Brent Snedeker so ein bisschen gerettet hat. Der hat jetzt nicht unbedingt mega toll gespielt, geteilter 29. Platz momentan für ihn, aber Platzkenntnis hat ihn vor Schlimmerem bewahrt.
Ja, Brent Snedeker hat Pebble Beach gespielt und hat, da gibt es ein paar fünf eben direkt an der Küste entlang und das ist ja so eine nicht wirklich Steilküste, aber es geht da öfter so ein Bruch runter, einfach so Felsbrüche, so ja ungefähr 2 Meter oder sowas, keine Ahnung, und dann kommt unten nochmal Kies und Schotter und so Zeugs und dann kommt das Wasser. Und Brent Snedeker ist genau da gelandet mit seinem Abschlag, der ist ihm da runtergerollt und stand dann da unten. Und das war jetzt schon eher so, dass der gemeine Golfspieler daran verzweifeln würde, weil eben auch paar fünf, also war noch ein gutes Stück zum Grün hin. Und er hat aber dann mit dem zweiten Schlag wirklich ganz wunderbar und wohl dosiert da unten rausgespielt, hat es dann geschafft, sich da vorm Grün zu platzieren, einen dritten Schlag an die Fahne zu legen, irgendwie so, was weiß ich, 3 Meter. Und den Putt dann zu machen, kam also mit einem Birdie von dem Loch runter, was also definitiv keiner vermutet hätte nach diesem Abschlag. Und hat dann hinterher nur ganz lakonisch gesagt, naja, darf man jetzt auch nicht so hoch bewerten. Ich weiß, wie man da unten rausspielt, da lag ich schon mal. Also der hat insofern die Platzkenntnis genutzt und hätte wahrscheinlich so overall auf die Platzkenntnis auch gerne verzichtet insgesamt. Aber das ist natürlich dann auch gefragt. Also das ist bei dem Platz kann es natürlich mal sein, dass du da dann wirklich irgendwo ganz in der Malaise liegst. Und dann musst du einfach wirklich wissen, wie du das da machst. Und das hat Brent Snedeker gezeigt und der ist natürlich auch nicht das erste Mal auf dem Kurs unterwegs. Insofern kann er da seine Routine ausspielen.
Liegt mit -3, aber auch noch ganz gut platziert und in guter Gesellschaft. Patrick Reed ist da zum Beispiel auch auf dem 29. Platz. Wie es weitergeht, wie gesagt, Montag dann bei uns bei nurgolf hier auf meinsportpodcast.de. Jetzt eine kurze Pause und danach geht's weiter mit der Co-Veranstaltung zwischen European Tour und LPGA Tour, nämlich ISPS Händler Vic Open. Da gibt's Karma-Punkte für die europäische Tour in dieser Woche zu sammeln.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
ISPS Händler Vic Open, unsere nächste Station hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de, und damit decken wir gleich die European Tour und die LPGA Tour zusammen ab, denn dieses Turnier dort unten in Australien, an einem der südlichsten Zipfel Australiens, das wird eben von zwei Touren, und zwar von der Herren- und der Damentour, zusammen veranstaltet. Und das ist eine Besonderheit auf Level der European Tour und LPGA Tour. Und was vor allen Dingen ja auch noch entscheidend ist bei diesem Turnier, es gibt das gleiche Preisgeld für Männlein und Weiblein. Also keine Unterschiede. Muss man auch sagen, die Börse ist nicht so besonders hoch, aber trotzdem, sie wird gerecht unter allen aufgeteilt. Aber Desiree, was wir sagen können, es werden trotzdem zwei Titel vergeben.
Genau. Es gibt den Herrentitel und den Damentitel natürlich. Und im Prinzip sind das zwei völlig voneinander unabhängig laufende Turniere, wenn du so möchtest. Das Charmante an diesem Format ist lediglich, dass es komplett durchgemixt ist. Also wir haben nicht Damen und Herren im Flight gemischt, sondern wir haben jeweils immer ein Herrenflight, ein Damenflight, ein Herrenflight, ein Damenflight, sodass du also jetzt nicht irgendwie auf dem einen Platz spielen nur die Herren und auf dem anderen Platz spielen nur die Damen oder sowas hast, sondern wirklich du guckst sozusagen als Zuschauer zwangsläufig beide Turniere an. Und entsprechend haben natürlich auch dann die Spieler und Spielerinnen Kontakt im Sinne von, sind dann eben durcheinander unterwegs und haben da vielleicht auch Möglichkeiten, da mal zu kommunizieren. Und dann ist es lediglich eben so, dass das Feld reduziert wird. Auch hier wird ja auf zwei verschiedenen Plätzen gespielt. Und das wird dann letztendlich, dann gibt es einen Cut nach 2 Tagen, dann sind also nur noch die besten 65 Herren und 65 Damen unterwegs. Und dann gibt es sogar nochmal als Besonderheit nochmal einen Cut, einen Second Cut am Samstag. Und dann am Sonntag gehen tatsächlich nur 35 der besten Damen und Herren, also 35 Damen, 35 Herren plus geteilte Plätze auf die Finalrunde. Und am Schluss gibt es dann eben eine Damensiegerin und einen Herrensieger und die kriegen dann, wie du schon gesagt hast, jeweils das gleiche Preisgeld. Und ist halt einfach deswegen schön anzusehen, weil du dann auch zum Beispiel an einem Abschlag stehen kannst und dann kommt eben der Herrenflight und spielt vom hinteren Abschlag und dann kommt der nächste Damenflight und spielt vom vorderen Abschlag. Ansonsten ist alles gleich. Nur diese Abschläge sind natürlich aufgrund der Längennachteile der Damen dann eben unterschiedlich und das gibt dann eben so einen charmanten Mix, würde ich das so nennen. Und ich glaube, das ist einfach von der Atmosphäre dann her was anderes. Das ist ja also so ein bisschen so, wie wenn du irgendwie im Schulsport immer irgendwie nur Jungs oder nur Mädels hast und auf einmal sind die anderen da mit dabei. Das hat dann irgendwie einfach, gibt eine komplett andere Atmosphäre.
Und ist für die European Tour und für Keith Pelly natürlich auch eine Chance, nach dem Shitstorm der letzten Woche mit der Austragung des Turniers in Saudi-Arabien vielleicht so ein bisschen Karma-Punkte wieder zu machen, wieder ein bisschen Wiedergutmachung zu betreiben und ja mal wieder positive Schlagzeilen zu schreiben.
Ja, wäre schon nötig. Wird man sehen. Also es ist, ich glaube, das kann man wirklich nicht irgendwie gegenseitig aufrechnen. Keith Pelly ist da schon jetzt massiv in der Kritik gewesen. Letztendlich übrigens im Nachklang, wenn wir da noch kurz das im Halbsatz erwähnen dürfen, im Nachklang noch viel mehr dafür, dass er Sergio Garcia nicht weiter sanktioniert hat. Das hängt ihm sehr nach und das hat eigentlich die Golfwelt nicht wirklich verstanden, dass da natürlich ist Sergio Garcia eins der Flaggschiffe der European Tour, dass er da aber quasi geschont wird und von einer weiteren Bestrafung abgesehen wird, ist nicht ganz sauber und also ist aus meiner Sicht überhaupt nicht okay. Und insofern hat sich Keith Pelly damit, glaube ich, noch mehr ins eigene Fleisch geschnitten als mit dem ganzen Konstrukt, wir spielen in Saudi-Arabien dieses Turnier und da vielleicht erholt er sich auch einfach jetzt da in Australien von dem ganzen Stress. Man weiß es nicht, aber jedenfalls ist es interessant zu sehen, ja, wer dann da natürlich so auftiet. Wir haben ein großes Feld auch an Australien, weil es natürlich die australischen Touren sind da auch mit drin. Und entsprechend ist es bunt durchgemischt, auch mit Namen, die einem jetzt nicht so geläufig sind. Und da haben ein paar davon ja auch schon auf sich aufmerksam gemacht.
Ganz genau. Und wir können auch mal aufs Leaderboard gucken. Aktuell die zweite Runde ist nämlich gerade zu Ende gegangen. Und da liegen jetzt Jason Scrivener, den kennt man auch von der European Tour, dann als einer, der ja, meistens unter ferner Liefen dann eben mit dabei ist. Aber der führt jetzt diese Veranstaltung zusammen mit seinem Landsmann Nick Flanagan an. Und Nick Flanagan, der hatte am ersten Tag ja richtig, richtig losgelegt, hatte die erste Runde mit einer 62 absolviert, hatte sogar 2 Bogies da drin. Aber wenn man dann auch noch 2 Eagles spielt, dann fällt sowas nicht sonderlich weit ins Gewicht.
Ja, das kann man dann mal so machen. Der hat da wirklich eine sehr spektakuläre Runde gehabt am ersten Tag und hat jetzt am zweiten Tag mit der 68, naja, wie soll man sagen, etwas weniger spektakulär gespielt, hat aber gereicht, um ihn da in geteilter Führung zu halten, zusammen mit Jason Scrivener. Und wenn wir aber weiter gucken, ist er auf Platz 3 mit Wade Ormsby in weiterer Australier und auf Platz 4 geteilt mit Matt Jager und Brad Kennedy gleich nochmal 2. Also da ist die Top 5 sind da also ganz klar in australischer Hand. Und bleibt es mal spannend zu gucken, ob da von europäischer Seite dann vielleicht noch jemand da zwischenfunken kann. Aus meiner Sicht interessant und auch, ich glaube, generell so von der Berichterstattung vielleicht eher als jemand gesehen, der da weit vorne landen könnte, ist Paul Dunn natürlich, der Irländer, der jetzt vom Standing her und von der Erfahrung her und von seiner Position auch in der Weltrangliste her natürlich einer der Headliner des Turniers ist. Der ist aber im Moment, hängt er noch so ein bisschen auf so einem 16. Platz rum mit einem insgesamt Ergebnis von -9. Das ist jetzt 5 Schläge weg von der Führung. Das muss auch noch nichts heißen, aber jedenfalls jetzt nicht ganz dran. Und und ehrlich gesagt, gerade auch so Herren wie Nicolas Kolsertz, Callum Chinquin, der Engländer, geteilter 35. Platz. Ja, ist okay. Ja. Sie sind zumindest noch im Cut.
Das kann man sagen, was man für die Deutschen leider nicht sagen kann, denn Bernd Ritthammer, Max Schmidt und Alexander Knappe, alle drei ja dort gestartet, die haben schon den ersten Cut dann nicht geschafft. Ritthammer noch mit -4 am besten platziert, der Cut lag aber bei -5, von daher war dann auch da das Wochenende für Bernd leider nicht zu erreichen. Max Schmidt, der ist auf Platz 121 am Ende nach zwei Runden gelandet mit -1, schlaggleich mit Alexander Knappe, also da haben die drei Deutschen leider die Chance, die dieses doch jetzt nicht so prominente Teilnehmerfeld in Australien geboten hat, leider nicht genutzt oder nicht nutzen können.
Ja, ist schade. Ist halt auch immer die Frage, wie kommst du denn da zurecht? Das ist
klar,
natürlich
Jetlag irgendwie und so, ja.
Anderes Ende der Welt, andere Temperaturen, andere, ja, Jetlag natürlich noch mit dazu, aber ja, also ist leider so, alle drei nicht mehr mit dabei. Und insofern bleibt dann zu beobachten, wer dann nach dem Samstag noch übrig bleibt. Also wer dann tatsächlich diese Top 35 und weitere geteilt sind, die dann auf Herrenseite am Sonntag noch spielen. Und bei den Damen sieht es aber, finde ich, deutlich besser aus auf deutscher Seite.
Das kann man sagen. Geteilter fünfter Platz, Olivia Cohn, die liegt mit -7 nach einer 68 und einer 70 dort eben auf diesem Platz und damit allerdings auch schon fünf Plätze von der Spitze weg. Kim Kaufmann aus den USA hat die nämlich aktuell inne, führt mit -13 vor Haru Nomura aus Japan, die liegt bei -11 und Suo aus Australien, die liegt bei -10. Aber für Olivia Cohn ist das auf jeden Fall eine gute Chance, um eine Top-10-Platzierung einzufahren.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, sie hat es da vorne auch noch mit Carrie Webb zu tun. Das ist ja die australische Grande Dame, würde ich jetzt sagen. Ist ja mal alterstechnisch nicht so gewünscht, dass man darauf eingeht. Aber da gibt es natürlich jetzt wirklich auch sehr erfahrene Spielerinnen, sehr junge Spielerinnen, die da nach vorne kommen. Generell ist das Feld bei den Damen deutlich mehr durchmischt und die Australierinnen haben nicht so ein Gewicht wie jetzt auf der Herren-Version. Das sind tatsächlich jetzt nur zwei unter den Top Ten. Und ja, also da ist es einfach, da ist die European Tour auch einfach noch so ein bisschen deutlicher vertreten. Wir haben Georgia Hall zum Beispiel, ansonsten eine sehr vielversprechende Spielerin auf einem geteilten 24. Rang leider nur. Die ist jetzt halt auch schon richtig weit weg von der Spitze. Und Izzy Gapsa kommt dann als nächste deutsche Spielerin auf einem geteilten 41. Rang bei -2 insgesamt. Da muss er also natürlich dann schon gucken, dass er jetzt noch einen guten dritten Tag hinkriegt, um dann überhaupt den Sonntag zu erreichen. Mhm. Und Letizia Rassanerissa hat leider den Cut verpasst.
Die hat leider, also, genau, den kürzeren gezogen, +6 nach zwei Runden. Das war dann doch deutlich zu viel.
Das war nicht gut genug, leider. Die wird also schon nach Hause fahren, übrigens auch in überraschend prominenter Gesellschaft, weil Charlie Hull, die ja einer der Headliner des Turniers sein muss mit ihrer Position, speziell auf der European Tour sowieso, ist ganz am Ende des Feldes auf einem geteilten 148. Platz mit +9. Die hatte einen katastrophenzweiten Tag mit einer 81 und den ersten Tag auch schon schlecht mit einer 73. Also da weiß ich auch nicht, das habe ich natürlich nicht gesehen, da habe ich keine Ahnung, was da passiert ist, aber das ist für mich definitiv das überraschendste Ergebnis bei den Damen. Aber das gibt's halt auch mal und dafür haben andere die Chance, sich da jetzt an der Spitze um den Titel da zu streiten.
Ganz genau. Wir werden das am Wochenende natürlich im Blick behalten, wer sich da dann bei den Damen oder bei den Herren durchsetzt und vor allen Dingen natürlich dann auch am Montag bei nurgolf hier auf meinsportpodcast.de die Frage beantworten. Schafft es Jason Scrivener weiter bogeyfrei zu bleiben? Der hat nämlich zwei Runden bisher kein Bogey gespielt, hat alles schön mit Birdie oder Par gespielt, liegt ja mit -14 dort in geteilter Führung mit Nick Flanagan. Bei den Herren, ob sie es halten, wir erfahren es am Montag hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Desiree, vielen Dank.
Gerne.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen Bartholz.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.